Herzlich willkommen zu Personality Talks, deinem Podcast für ein freies und inspiriertes Leben voller Persönlichkeit. Was will ich, wer bin ich und was brauche ich eigentlich für ein rundum zufriedenes Leben? Tue ich das, was ich liebe? Wenn du dir diese Fragen auch schon immer mal stellen wolltest und keine Angst vor den Antworten hast, dann bist du genau richtig hier bei uns. Ich bin Simone, Yoga- und Meditationslehrerin und habe zusammen mit meiner Freundin Sabine Personality Mag gegründet. Ein Online-Magazin rund um Persönlichkeitsentwicklung, Self-Care, Wellbeing, Wellness und Empowerment. Personality Talks ist der Podcast zum Magazin, in dem wir spannende Persönlichkeiten, Experten und Coaches zum Gespräch treffen, euch unsere Tipps für ein erfülltes Leben verraten und voneinander lernen. Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz wunderbaren neuen Folge von Personality Talks, denn mein heutiger Gast ist die wunderbare Agnes Fritz. Wir haben etwas gebraucht, bis es tatsächlich mit dem Gespräch geklappt hat. So ist das eben bei zwei berufstätigen Müttern. Aber dann haben wir uns gefunden und es ist wahnsinnig schön geworden. Agnes Fritz ist Geschäftsführerin bei Viva con Aqua Arts und sie ist Chefin der Millon Tour Gallery, des jährlich stattfindenden Musik- und Kunstfestivals in Hamburg-St. Pauli. Agnes ist außerdem zweifache Mutter und Aktivistin. Sie ist eine Frau, so scheint es mir im Podcast, die sehr gut laut und leise sein kann, die viel zu sagen hat und in deren Leben humanitäre Hilfe und das Wohl der anderen eine große Rolle spielt. Sie sagt selbst, ich habe schon im Kindergarten gelernt, dass ich sehr privilegiert bin. Wir sprechen in dieser Folge über ihre Arbeit als Aktivistin und Creator, über das Leben als Mutter und Geschäftsführerin, über die Dinge, die sie antreiben und für die sie aufsteht, über Nachhaltigkeit und die Bedeutung von Konsum, über die Bedeutung von Freundschaft und Beziehungen in ihrem Leben, über die Kraft von Musik und Kunst, die Millon Tour Gallery, die Arbeit mit ihrem Team, die festen Auszeiten im Kalender und vieles, vieles mehr. Wir wünschen euch viel Freude mit dem inspirierenden Gespräch mit Agnes Fritz. Herzlich willkommen und ich freue mich sehr, dich heute im Podcast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, liebe Agnes Fritz. Hallo.
Hallo, ich freue mich auch sehr, dabei zu sein.
Agnes, wir springen direkt mal ein bisschen rein. Also eigentlich wollten wir zum Thema Nachhaltigkeit quatschen und das machen wir auch heute einfach noch ein bisschen, weil ich finde, das bringt dir deine Person und auch deine Position so ein bisschen mit sich. Aber wir quatschen auch ein bisschen über Freundschaft, denn das ist das Thema der aktuellen Ausgabe. Und was mich aber als allererstes beschäftigt, oder was ich mich als allererstes gefragt habe, als ich mich mit dir beschäftigt habe, da habe ich von dir gelesen, auf Instagram schreibst du Activist, Creator und Mother. Und das fand ich so total schön und spannend. Und als allererstes habe ich mich gefragt, was macht für dich eine Aktivistin, ein Aktivist aus?
Also es hat sich über die Jahre meines Lebens etwas geändert. Grundsätzlich war es so, dass ich schon mit total politisch engagierten Eltern aufgewachsen bin und einfach, ich glaube, so meine Kindheit mit auf Demos verbracht habe und deswegen einfach, glaube ich, sehr viel immer laut geworden bin bei Themen. Und dann kam bei mir so eine verkopfte Phase dazu. Ja, das heißt, dieser Aktivismus wurde ein bisschen ausgebremst. Ich wusste nicht mehr, was man zu bestimmten Themen sagen soll, wie man vielleicht interagieren soll, wie man reagieren kann, weil die Theorie und was jetzt richtig und falsch ist, mich so ein bisschen gebremst hat. Und inzwischen, in meinen 30ern, bin ich jetzt dabei angekommen, dass für mich Aktivismus wirklich bedeutet, auf die Dinge direkt zu reagieren, ohne den Kopf immer einzuschalten, ohne die Theorien immer dabei zu haben, sondern wenn ich etwas auf der Straße sehe oder wenn ich irgendwie einer Person begegne oder irgendetwas passiert sozusagen, dass ich einfach aktiv reagiere. Und das ist für mich sozusagen der Aktivismus, den man nicht immer braucht. Also der auch, finde ich, es sollte auch nachhaltige Konzepte geben und Wirtschaften, soziales Wirtschaften, wo wirklich Konzepte dahinter sind und wo man sich mit Theorien auseinandersetzt und wo man auch gemeinschaftlich Prozesse durchgeht, die sehr langwierig sind. Aber Aktivismus, nur das reine Wort, bedeutet wirklich für mich, dass man einfach reagiert und aktiv die Welt mitgestaltet, ohne immer zu verkopft zu sein und zu viele Theorien im Hinterkopf zu haben.
Schön. Und wenn wir das zweite angucken, diesen Bestandteil Creator, also Erschafferin, das ist ja für mich so ein bisschen so etwas in die Welt bringen, etwas zum Leben erwecken. Was ist das und worauf ist das bezogen?
Also hauptsächlich kam ich dahin, das für mich anzunehmen, als ich Mutter wurde, also das dritte Wort. Aber dann habe ich auch daraus abgeleitet, wie wichtig das ist, echte Dinge umzusetzen und nicht nur in Projekten zu arbeiten und E-Mails zu schreiben, sondern wirklich ganz bewusst, egal was es ist, am Tag Dinge zu schaffen, so mit den Händen, so. Und auch Projekte, die man dann organisiert, wirklich aber auch so zu sehen, dass man hier Neues in die Welt bringt, so. Und das ist für mich natürlich dann eben mit dem dritten Punkt des Mutterdaseins, ja, war es für mich am deutlichsten, wie krass es ist, wenn man irgendwie einfach ein neues Leben auf die Welt bringt. Aber genau, diese Assoziation sehe ich eben genauso bei anderen Dingen. Und sei es drum, dass man ein gutes Essen einmal kocht am Tag, da erschafft man auch etwas sehr Wertvolles. Genau, und so beziehe ich das eigentlich auf alle Bereiche im Leben.
Was würdest du sagen, was sind die Dinge, die dich antreiben, die dafür sorgen, dass du aktivistisch bist, die dafür sorgen, dass du Dinge kreierst und auch, dass du aufstehst, Meinung äußerst, reagierst, wie du das eben beschrieben hast?
Ich glaube, die hauptsächliche Motivation ist, sich die Erde anzuschauen und zu sehen, was alles passiert und was in den letzten Jahren passiert ist. Das macht mich traurig und das macht mich wütend und das macht mich einfach, es bringt mich dahin, dass ich versuchen will, da wirklich einen Beitrag zu leisten, irgendwie bessere Wege zu gehen, nachhaltigere Wege zu gehen, aufzustehen für Personen, für Dinge, für Tiere, wie auch immer, die Stimme nicht immer erheben können oder deren Stimme nicht immer gehört wird. So, und das ist, glaube ich, der Hauptantrieb. Und der andere Antrieb ist so ein Blick nach innen. Also einfach wirklich in der Welt etwas leisten zu können und Mitgefühl zu haben, da zu sein für die Mitmenschen. Das ist, glaube ich, so das zweite Ding, ohne jetzt den Blick nach draußen zu haben, der mich trotzdem irgendwie ja auch reziprok sozusagen immer wieder befeuert, wenn man dann einfach in einem Miteinander ist und nicht alleine.
Schön. Wenn wir uns kennenlernen würden, also das tun wir ja jetzt, aber würden wir uns in einem Zugabteil oder irgendwo an einer Bar kennenlernen und ich würde dich fragen, was du machst, wie würdest du darauf antworten?
Ich würde wahrscheinlich im ersten Punkt das so ein bisschen abwiegeln, weil es zu kompliziert ist für viele Menschen und Personen. Oder wenn dann auch gefragt wird, ja, und was hast du denn schon gemacht? Dann ist es auch irgendwie zu lange und zu verrückt. Aber am Ende würde ich sagen, ich arbeite für ein Netzwerk an Menschen, die sich für sauberes Trinkwasser einsetzen. Das ist sozusagen der allereinfachste Satz, um das einmal runterzubringen. Und dann würde ich ja sehen, wie du reagierst und ob du noch mehr Interesse hättest. Und dann könnte ich zumindest noch tiefer darauf eingehen.
Und jetzt bin ich ja mega interessiert und würde sagen, ein Netzwerk, ja spannend, was ist das für ein Netzwerk? Und also wie sieht deine tägliche Arbeit aus?
Das kann ich gar nicht so direkt beschreiben, aber Netzwerk an Organisationen bedeutet, ne, dass man sagen kann, es gibt die Organisation, die nennt sich Viva Con Aqua und darin da gibt es ganz viele Organisationen und manche verkaufen Wasser in Flaschen, manche verkaufen nachhaltiges Toilettenpapier, manche machen einfach verrückte Sachen wie einen Run for Wash zu organisieren oder andere Sachen, um einfach Gelder zu sammeln. Manche machen aber edukative Elemente, wo es einfach um Aufklärungsarbeit rund um das Thema Wasser, Sanitär und Hygiene geht. Und mein Hauptbereich ist es alles, was mit Kunst und Musik zu tun hat. Und das Größte, was wir machen, ist einmal die Millerntor Gallery, unser jährlich, hoffentlich jetzt wieder jährlich stattfindendes Kunst-, Musik- und Kulturfestival zu organisieren.
Und lass uns da mal, also die Millantor Gallery, ich finde, also wie war das die letzten Jahre, als es nicht stattfinden konnte? Und was hat sich jetzt, wo ihr es wieder machen konntet, also wie hat sich das angefühlt und was hat sich da auch gelöst? Das muss ja wahnsinnig energiereich gewesen sein, oder? Noch reicher als eh schon, was würdest du sagen?
Ja, also man hat das bei den BesucherInnen gemerkt, bei den Supportenden und so, dass es einfach total schön war, wieder das Miteinander zu haben und ganz viel gemeinsam auf die Straße zu bringen und rauszukommen und so. Also das war auf jeden Fall schön, aber man hat schon auch gemerkt, dass die Pandemie einfach noch nicht ganz vorbei ist, dass manche Sachen auch einen Neuanfang bedarf. Das finde ich auch nicht immer schlecht so, aber ne, sei es jetzt, ich meine, das ist Eventbranche. Eventbranche war einfach super hart gebeutelt. Da gibt es Personalmangel, da ist alles teurer geworden und so weiter. Also es waren noch ganz schön viele Herausforderungen, die wir hatten. Und das war jetzt nicht einfach so 2 Jahre Auszeit und alles wieder super, sondern wir hatten schon auch ganz schön Anstrengungen. Aber ich glaube, dieses am Ende es auch wieder zu schaffen nach 2 Jahren Stillstand, das hat, glaube ich, so ein bisschen alles bei uns gelöst irgendwie. Und bei uns gibt es immer so ein Ritual am Sonntagabend nach dem Festival, nachdem schon der erste Abbau passiert ist, werden die letzten Bierfässer noch geleert. Ja? Aber es dauert immer ganz lange und wir dachten schon, die sind alle nach Hause gegangen und wo sind denn die ganzen Leute? Und dann kamen immer mehr so aus ihren Mäuselöchern irgendwie rausgekrochen. Und ja, und dann haben wir gedacht, okay, wir sind alle total müde, weil wir waren irgendwie doch weniger Personen und so. Und wir haben längere Schichten gemacht und dann, glaube ich, ist es komplett eskaliert und alle haben bis um 5 Uhr nachts getanzt. So. Und das war total schön. Und das ist, glaube ich, so ein Moment, was du meinst, was hat es denn gelöst? So. Ich glaube, das war einfach unglaublich schön, nach so einer Zeit auch wieder etwas zu kreieren und so ein großes Festival zu kreieren. Ja, löst einfach ganz, ganz viel.
Lass uns nochmal für die, die es vielleicht nicht so kennen, also in deinem Abbinder liest man ja, schreibst du Managing Directress, das fand ich ganz cool, von der Viva con Aqua Arts GmbH und das die Millantor Gallery, dieses Festival, was ihr kreiert, kann man das so sagen, das ist so das Haupt-Happening für dich in deiner Arbeit in einem Jahr und ist ein Teil von dem, was die Viva con Aqua Arts hervorbringt. Ist das richtig?
Genau, also das ist vor allem ja das Hauptevent und auch das größte Event von Viva con Aqua nach außen hin. Wir haben noch ein Netzwerktreffen, das fand jetzt auch endlich wieder statt. Das ist sozusagen das interne Event und die Millantor Gallery ist das externe und da gibt es einfach ganz viel Kunst zu kaufen, Kunst zu sehen. Wir haben meistens 2 bis 3 Bühnen, das heißt ganz viele musikalische Beiträge, ganz viele kulturelle Beiträge. Wir haben eine Auktion, also da passiert einfach im Laufe einer Woche ganz viel mit unserem Hauptpartner, den FC St. Pauli, in dem Millantor-Stadion mitten in Hamburg. Und das Ganze gibt es auch jetzt schon super, super lange. Ich bin offiziell als Managing Directress relativ neu erst dabei, weil ich eigentlich mit meinem Mann Viva con Aqua in Kalifornien gegründet habe vor der Pandemie und so auch erst in das Hauptamt von Viva con Aqua gegangen bin. Ich habe davor für andere Vereine und Stiftungen gearbeitet und damals hatten wir dann beschlossen, dass wir Viva con Aqua im Ausland gründen wollen und hatten dort eigentlich alles an den Start gebracht, aber die Pandemie hat das etwas zerworfen und wir haben es aber auch ganz bewusst dann erstmal auf Eis gelegt, weil wir gesagt haben, jetzt braucht die Welt nicht nochmal was Neues irgendwo, sondern ich glaube, wir sollten zum Kern zurückgehen und das erst wieder gesund bekommen. Und bei der Millantor Gallery habe ich einfach schon jahrelang immer geholfen und mitgearbeitet, natürlich noch nicht in dieser Position. Und was wir aber auch noch machen, ist Musik releasen, also den ganzen Musikmarkt sozialisieren. Das heißt, auch da fließt eben immer ein Teil an Wasserprojekte, an die Arbeit von Viva con Aqua. Das ist auch etwas, was Viva con Aqua Arts macht. Dann natürlich, wenn so weitere Kunstkooperationsanfragen sind, dann sind wir auch immer kreativ und überlegen uns etwas. Aber die Millantor Gallery als wirklich ja, Jahresfestival ist so die Hauptarbeit. Das heißt, ich bin im Sommer immer ganz dolle ausgelastet und jetzt komme ich gerade frisch aus der Sommerpause zurück. Und dann widme ich mich wieder einzelnen anderen Projekten im Musik- und Kunstbereich. Und dann geht auch schon wieder die Planung für die nächste Millen to Get Me los.
Für das nächste Mal wieder los. Ja. Ne? Spannend. Also du hast ja gerade so einen kurzen Einblick gegeben. Also es ist die Planung dieses großen, tollen Festivals und dann sind es die anderen Projekte, die eine Rolle spielen. Wenn wir jetzt mal so reinzoomen, du hast eben gesagt, so was, also ich kann das gar nicht so genau beschreiben, ne, wie der Alltag in diesen Rollen aussieht, aber um da doch mal so ein bisschen reinzugehen, also du bist ja Mutter, du hast einen Partner, du hast diese Jobs, also mit diesen vielen verschiedenen Projekten. Was würdest du sagen, ist es so eine sehr kreative Mischung, dass einfach jeder Tag auch sehr anders aussieht, mal von hier aus, mal von da aus, mal 2 Stunden, mal 8 Stunden, mal 10 Stunden. Wie kann man sich das so vorstellen?
Ja, es ist sehr unterschiedlich, aber also weil die Projekte unterschiedlich sind, weil die Rhythmen anders sind, weil manchmal nur eine kurze Kooperation sozusagen da ist und dann ist es auch in 2 Wochen wieder erledigt und manche Sachen dauern länger, aber was wir, glaube ich, immer haben, sind unsere Rhythmen. Also wir haben immer unsere Teamtreffen, dann Treffen mit Viva Con Agua generell, dann treffe ich mich mit den anderen GeschäftsführerInnen von Viva Con Agua regelmäßig und das sind natürlich Meetings, die finden jetzt neuerdings, so wie unser Treffen auch statt, nämlich digital. Und was mich dann am meisten freut, sind auch die echten Sachen. Das heißt, wenn man sich wieder echt trifft, wenn man sich mit dem Millen to Gallery Kollektiv wieder in echt in Hamburg trifft, wenn man wieder solche Aktionen eben auch plant, wo man vor Ort etwas gemeinsam kreiert. Früher vor der Pandemie gab es dann auch immer noch Projektreisen, die so, wie sie damals waren, jetzt auch nicht mehr stattfinden. Das geht in dem Ausmaß auch gar nicht mehr. Das heißt, es kamen natürlich auch noch viele internationale Reisen dazu. Deswegen glaube ich, außer diese festen Meetings habe ich kaum einen Rhythmus. Und den Rhythmus, der mir natürlich noch gegeben wird, sind meine beiden Kinder und alles, was dazu gehört mit Kinderbetreuung und Kita-Organisation und Schlafenszeiten und so weiter, Au-pair. Wir hatten immer noch mal ein zusätzliches Konstrukt der Kinderbetreuung, sonst hätte das bei uns gar nicht so geklappt. Das heißt, aber wir merken immer, wenn wir so vorausplanen, wir können gar nicht so wirklich vorausplanen, weil immer so viele neue Dinge reinkommen und Termine reinkommen und irgendwelche Sachen reinkommen.
Ja, ja. Wie kann man sich das, wie kann man sich das vorstellen? Also ihr als Paar, Micha Fritz, dein Mann, ihr seid beide sehr, sehr aktiv, da wird viel bewegt, da entstehen immer wieder Dinge. Da ist viel Kommunikation ja auch nach außen hin. Ist es immer sehr, ich sag mal, ist da immer viel los? Ist da immer so ein Trubel und so ein innerer Antrieb? Oder gibt es auch das komplette Gegenteil davon, dieses, wenn sozusagen keine Arbeit, dann Family Life und dann ist es ganz gechillt?
Nee, ist ganz gechillt. Also ich glaube, manchmal wünschen wir uns das. Die Pandemie hat ein paar Monate und Wochen wirklich uns gegeben. Die haben auch total gut getan. Da habe ich wirklich gemerkt, boah, es ist eigentlich ganz gut, mal auch still zu stehen und ein paar Themen aufzuarbeiten und zu transformieren. So, ich glaube, Viva Con Agua generell, aber auch wir in unserer Beziehung stehen ganz viel für Reflektieren und Transformieren, damit diese Dinge nicht verschwiegen werden oder man sich gar nicht damit beschäftigt, sondern nur weitergeht. Wir versuchen aber auch trotzdem immer wieder kurze Zeitfenster einzubauen, wo wir wirklich uns nur auf die Familie fokussieren oder in der Natur wandern sind, obwohl wir jetzt auch gemerkt haben, unser Kind ist so groß, dass sie bei der letzten Wandertour im Allgäu gesagt hat, nee, da ist ihr Kita, es ist ihr lieber als Wandern. Also müssen wir uns noch andere Sachen überlegen, wie wir diese Auszeiten und Ruhezeiten reinbekommen. Ja. Aber ja, ich glaube, uns geht's beiden in diesem die ganze Zeit was los sein ganz gut. Wir hatten davor das auch schon, dass wir immer mal so Wochenende einfach nur gemacht haben, wo man dann raus ist. Ich halte gar nicht so viel von dem langen Konzept Urlaub und 2 Wochen und dann muss alles irgendwie, da muss die Entspannung dann her, sondern wirklich, dass man das durch Rhythmus und Rituale auch im Alltag einfach hinbekommt.
Ja. Wenn ich mir das so angucke, als jemand, der das von außen sieht, also auch diese Arbeit und diese Dinge, die ihr kreiert, was ihr auf die Beine stellt, dann habe ich als Außenstehende das Gefühl, dass Freundschaften da eine große Rolle spielen. Also das wirkt so, als ob sehr, also als es ist ja anders, als wenn wir, also ihr seid ja natürlich, es ist ja wie ein Unternehmen, aber es ist ja nicht wie in der klassischen Wirtschaft, also es ist ja schon sehr positiv anders. Was würdest du sagen, welche Rolle haben Freundschaften gespielt, als das vor allem angefangen hat, und welche Rolle spielen sie immer noch?
Also bei den ganzen Anfängen war ich nicht dabei, aber es waren am Ende sehr viele, sehr enge und auch sehr alte Freundschaften, die das Ganze, glaube ich, wirklich geprägt haben und auch nach vorne gebracht haben und ja, auch so ein bisschen so dieses blinde Vertrauen gegenseitig, wenn eben Freundschaften im Spiel sind, waren da unglaublich wichtig. Und auch bis heute hin ist es sehr prägend. Wir sagen oft immer noch Family, das ist der VCA Family. Also obwohl wir da auch schon gemerkt haben, es ist auch gut, das zu differenzieren. Also ja, es ist, Familie ist wichtig, Freundschaften sind total wichtig. Aber es ist auch jetzt so nach 17 Jahren gut, manch professionelle Strukturen auch nachzuziehen, sodass man nicht immer alles family-mäßig betrachten muss, sondern man auch einfach eine professionelle Organisation ist, die immer größer wird. Und es müssen nicht alles Freundschaften sein. In meinem kleinen, feinen Team ist es, glaube ich, aber trotzdem so, dass wir merken, wenn wir gemeinsam arbeiten und wenn wir über auch Sachen sprechen, wo es vielleicht nicht so gut lief, dass es das grundlegend Wichtige ist, dass das Vertrauen da ist. Und dass das Vertrauen und dieses gemeinsame etwas machen und sich Zeit nehmen und zu reflektieren und zu wachsen gemeinsam und zu schauen, wer hat denn welche Potenziale und wer hat denn vielleicht welche Bedürfnisse, auch noch etwas dazuzulernen oder in welche Richtung will man gehen, das ist schon eigentlich das grundlegend Wichtige. Und das kennt man jetzt nicht von irgendeinem anderen Unternehmen oder von irgendeiner anderen Organisationsstruktur, in der ich davor gearbeitet habe. Das heißt, für mich ist es schon sehr, sehr familiär und sehr freundschaftlich so. Ja, und weil eben ähnliche Sachen wichtig sind. Ne? So Reibung erzeugt Wärme. So, das ist eine der wichtigsten Sachen, die in Freundschaften passieren dürfen, dass man sich eben auch mal reiben kann, dass man eben auch mal irgendwie Klartext sprechen kann und dass es nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen ist, aber dass man eben auch darüber hinwegstehen kann und so ein Grundvertrauen hat, dass man sich trotzdem einfach nochmal anschauen kann und weiter das Ganze irgendwie auch aufarbeiten kann, weitergehen kann. So.
Welche Rolle spielt Freundschaft für dich in deinem Leben?
Also Gemeinschaft generell und Freunde sind für mich was unglaublich Wichtiges. Ich bin keine Alleingängerin. Ich brauche sehr viel Alleinzeit, so. Wenn ich die nicht habe unter diesem ganzen Trubel, dann kann ich irgendwie nicht atmen. Also ich brauche sehr viel Ruhe, Bewegung, Meditation oder egal wie, einfach Zeit für mich. Aber ich würde man mich jetzt fragen, ich würde am liebsten so, hippie-mäßig in einer großen Kommune leben und die ganze Zeit Menschen und Freunde um mich rum haben. So. Hatten wir immer mal wieder, so wo wir mit Freunden Tür an Tür gewohnt haben und das wirklich alles sehr eng war und Freunde einfach sehr oft auch gesehen werden konnten. Es ging natürlich vor den Kindern noch besser. Aber auch jetzt so ist mir das mit das Wichtigste, das weiterhin irgendwie pflegen zu können, trotz Familie und Vollzeitjob und so weiter. Das fehlt auch manchmal. Ich glaube, das kommt wieder mehr, wenn die Kinder ein bisschen größer werden, dass man auch mehr Zeit hat. So. Aber ich habe auf jeden Fall Freundschaften, die ich über die ganze Welt pflege und auch sehr dankbar dafür bin.
Und hast du, kann man sich das so vorstellen, dass du sagen würdest, also die Freundschaften, die du hast jetzt, zum Beispiel die im Team entstanden sind oder im Team vorhanden sind, da sind ja, also da entsteht Reibung, aber grundsätzlich sind es ja so die gleichen Wertevorstellungen, ne, von dem, was euch wichtig ist, wofür ihr aufsteht. Und jetzt würde ich mir vorstellen, dass das in deinem Freundeskreis, der so um dich herum ist, auch der Fall ist. Oder würdest du sagen, nee, es ist eigentlich schon so, dass es bewusst auch gemischt ist. Also der Freundeskreis, das sind sehr, sehr viele unterschiedliche Professionen, unterschiedliche Berufe, ganz, ganz unterschiedliche Lebensmodelle und auch unterschiedliche Werte.
Also eigentlich ist es alles so eine ähnliche Bubble. Das ist total langweilig, ja. So vor allem, wenn man dann in Hamburg lebt und dann irgendwie, egal wo dann wer jemand arbeitet und welcher Bubble man ist, da hört man nicht viel andere Werte und Vorstellungen und sowas. Ich habe zum Glück ganz viele unterschiedliche, auch alte Freundschaften, die ich immer noch gepflegt habe, wo ich merke, die Lebensmodelle gehen auseinander, die Werte gehen so auseinander und trotzdem irgendwie bleibt man freundschaftlich verbunden über diese Jahre hinweg. Und das finde ich eigentlich super interessant. So, und ich pflege auch immer noch so Netzwerke, wo ich mal ein Stipendium hatte und mit dem Ausland war oder in irgendwelchen anderen Netzwerken gelandet bin. Das konnte ich jetzt leider, weil ich zum zweiten Mal Mutter wurde, auch länger nicht machen. Bin ich noch ehrenamtliche Katastrophenhelferin für eine Organisation in England. Und das sind ganz andere Leute so. Und das finde ich aber total spannend, weil ich glaube, das braucht man. Da lernt man. Da lernt man sich selber ja dann wieder kennen, wenn man andere Menschen begegnet, die ganz anders sind. Mhm. Und für mich ist es auch so, meine Ehe sehe ich auch sehr, sehr freundschaftlich. Mhm. Und ich weiß, dass einem eine Person ja auch nicht alles geben kann. Diese Vielzahl, diese Perspektiven, die man durch unterschiedliche Menschen erhält und ja auch spiegelt, ne? Meiner selbst so, die finde ich am Ende machen die Bereicherung aus. So.
Schön. Ich habe heute ein Gespräch dazu geführt mit einem Mann, also mit einem Autor, der sehr viel darüber geschrieben hat und sich viel mit dem Thema Freundschaft auseinandergesetzt hat. Und der hat das so schön von einem Energiekonto gesprochen. Also, dass man immer etwas sozusagen in Freundschaften auf dieses Konto einzahlt, ne, aber auch etwas davon bekommt. Was würdest du sagen? Bist du eher jemand, der sehr viel gibt, der sehr viel auf dieses Energiekonto einzahlt oder der oftmals auch von diesem Energiekonto profitiert?
Kann ich so nicht sagen. Also ich glaube, ich versuche immer sehr viel einzuzahlen. Mhm. Und ich war ganz lange auch eine Person, die wenig nehmen konnte. Also wenn es um Hilfe geht und Unterstützung, weil ich bin da irgendwie so ein, ich will immer alles alleine können und alleine machen und selbstständig sein und unabhängig sein. Ich glaube, da haben mich auch die Kinder ein bisschen weicher gemacht. Jetzt brauche ich ein bisschen mehr Unterstützung und kann das dann auch eher mal annehmen und kann auch mal sagen zu einer guten Freundin, sorry, ich kann jetzt nicht mich auf einen Wein mit dir abends treffen, so, aber wie wäre es denn, wenn du eher auf mein Kind eine Stunde aufpasst, so, ne? Also so, das hätte ich mich früher sowas, auf so eine Idee wäre ich niemals gekommen. Ich glaube auch, die meiste Energie kriege ich dann auch noch mal von mir selber, wenn ich alleine bin. Also ich versuche da gar nicht so, ich kenne das. Ich glaube, ich habe auch von 2-3 Personen Abstand genommen in meinem Leben, die so EnergieräuberInnen waren. So, weil es ist, ich finde, es gibt auch die Menschen, die wollen dann, dass man Entscheidungen mittrifft, dass man das mitmacht, dass man alles mit durchdiskutiert. Und da unterstütze ich eher sehr gerne. So, ich entscheide sehr gerne, ich helfe sehr gerne irgendwie da, dass Leute irgendwie so eine Klarheit finden. Das ist auch, glaube ich, eine meiner Stärken, weshalb ich mir das dann auch irgendwann zugetraut habe, bei Vivoc und Aqua Arts in der Position auch zu sein. Aber ich erfreue mich auch manchmal dran, wenn ich das dann für mich selber einfach für mich lösen kann alleine und das nicht brauche von anderen so.
Ja.
Ist das eine verwirrte Antwort auf diese Frage?
Nein, gar nicht.
Ist aber, und ich glaube, es sind auch Phasen, ne? Also ich glaube auch in jeder guten Freundschaft und Ehe und Beziehung und wie auch immer, dass es Phasen gibt. So, manchmal zieht man mehr Energie, weil man das jetzt gerade braucht und in einer Phase ist. Und dann dreht sich das aber auch wieder und man kann die andere Person wieder mehr unterstützen und die andere Person braucht vielleicht wieder irgendwie mehr Unterstützung. So, also ich glaube, auch da ist ganz viel in Wellen.
Was ist für dich das Wichtigste in Beziehungen mit anderen Menschen?
Ehrlichkeit. Ehrlichkeit, Vertrauen. Ja.
Und lass uns noch mal ein bisschen da, was ich eben ganz spannend fand, weil das du zu Anfang auch gesagt hast, ne? Also du bist aufgewachsen in einem Umfeld, wo die Eltern auf politische Demonstrationen gegangen sind. Ne? Was würdest du sagen, hat das sehr viel an sozusagen Grundwerten gelegt, auch die heute für dich beruflich, menschlich und in der ganzen Entwicklung eine große Rolle spielen?
Ja, also auf jeden Fall. Erstmal die Erkenntnis darüber, dass man in einer sehr privilegierten Welt aufwächst, wo es einfach noch andere, sehr, sehr viele andere Menschen gibt, die nicht diese privilegierte Position haben. Damit bin ich aufgewachsen mit diesem Ding. Und ich glaube, Menschen brauchen immer länger und kommen zum Glück gerade immer mehr an diesen Punkt, dass das genau so ist. Aber diese Perspektive hatte ich gefühlt im Kindergarten schon drin. Ja. Und alles, was wir damals organisiert haben und auf die Beine gestellt haben, haben wir gemeinschaftlich organisiert. Ja. Das heißt, es gibt niemand, der besser ist. Hierarchien gibt es ab und zu, weil es Entscheidungsträger geben sollte, vielleicht in manchen Runden. Aber ansonsten dieses gemeinschaftlich etwas denken und machen. Und das ist egal, ob du jetzt das Klo putzt oder ob du irgendwie vom Laptop sitzt und irgendwas organisierst. Wir sind alle gleich viel wert. So, das waren, glaube ich, mit einer der Grundwerte, die ich da vermittelt bekommen habe und die mich auch immer noch antreiben, dieses nach außen gerichtete und die Welt immer mit im Blick haben und wissen, wo vielleicht gerade irgendwie was nochmal nicht gebraucht wird, sondern wie sich so Machtstrukturen auf der Welt verschieben und in welcher Rolle man eigentlich selber darin ist. So.
Und was würdest du sagen, wodurch kam das, dass das schon im Kindergarten klar war? Durch also Gespräche, tatsächlich offene Kommunikation dazu, sozusagen, also dass deine Eltern ganz offen kommuniziert haben, wir leben ein privilegiertes Leben, in anderen Ländern sieht das anders aus, oder durch spielerische Erfahrungen, wie kann man sich das vorstellen?
Ich glaube, durch das Vorleben und auch verschiedene Menschen und Bevölkerungsgruppen schon früh kennenlernen, also auch egal, ob das dann bei irgendwelchen internationalen Kongressen war, wo dann irgendwie die Solidaritätsgruppe aus Südamerika da war oder so irgendwie ganz unterschiedlich, aber auch mit dem Blick auf nach innen, also auch Bevölkerungsgruppen innerhalb von Deutschland, die nicht so privilegiert sind, wo ich dann regelmäßig hingegangen bin und das gesehen habe. Das war auf jeden Fall für mich so dieses Vorleben und kennenlernen und sehen und dann auch Vorträge und Filme und so weiter und Bücher, die mich dann geprägt haben. Das ist natürlich noch nicht im Kindergarten, aber so der Rest irgendwie natürlich schon durchs Vorleben. Und eine der Sachen, das ist interessant, das Thema jetzt irgendwie die Brücke zu schlagen, was ich damals nur dann irgendwann, als ich älter wurde, gemerkt habe, ist, was mir auch damals zu viel war bei dem politischen Engagement, zumindest in dem Setting, dass alles um die politischen Ziele ging und dass das Freundschaftliche dann auch schnell passé ist, wenn man sich davon etwas abtrennt. Mhm. Ja? Mhm. Und das fand ich damals erschreckend. Das habe ich dann so mit 14, 15 gelernt, dass wenn ich andere Meinung habe oder vielleicht auch mal andere Sachen mit reinbringen oder man nicht nur einer Ideologie folgt, so, dass dann auch eigentlich die vermeintlichen Freundschaften ganz schnell irgendwie enden. Und das fand ich damals so schrecklich, dass ich mich auch erstmal komplett abgewendet habe von diesem, von diesem damals politischen Engagement, weil es für mich so wichtig war, irgendwie, dass Freundschaften dann trotzdem bestehen und bleiben und dass man gemeinsam etwas macht. So, also ich glaube auch, die Menschen, mit denen ich jetzt innerhalb des Biberk und Aqua-Kosmoses gerade viel zu tun habe oder wo ich auch sage, das sind meine engen Freunde, die wären das auch noch, wenn ich sage, ich kündige jetzt und bin da nicht mehr dabei. So, ne? Und da fand ich das damals einfach das Politische. Das ist dann wie so, ich glaube einfach so, alles, was zu doll irgendwie mit irgendwelchen Theorien, Ideologien, auch Religiosität teilweise und sowas zu tun hat, dass ich da nicht immer wusste, ob das dann echte Freundschaften sind oder nicht, oder man halt gemeinsam in einem gleichen Setting ist und das Gleiche tut und deswegen halt zusammen befreundet ist. Und wenn es wegfällt, dann nicht mehr so.
Ja, spannend. Und wenn du, also es gab ja bei dir auch irgendwann diese Entscheidung, ich gehe damit rein, und Wasser beziehungsweise der Einsatz für Wasser für alle Menschen auf dieser Welt spielt eine besondere Rolle. Hat das eine Bedeutung oder spielt das eine Rolle für dich, dass es Wasser ist, und gab es da immer eine Verbindung zu? Oder würdest du sagen, es könnte auch jedes andere total wichtige humanitäre Thema sein?
Ich glaube, für mich sind die meisten humanitären Themen dolle wichtig. Also in der Zeit, in der ich auch viel mehr dann für Viva Con Agua gemacht habe, habe ich auch die Katastrophenhilfe gemacht. Das okay. ist, das hat nichts mit Wasser zu tun. Das hat was mit die Organisation, für die ich das mache, die schaffen dann ein Zuhause, ein temporäres, wenn Menschen ihr Zuhause verlieren. Aber interessanterweise bin ich sehr viel mit dem Thema Wasser aufgewachsen. Ich war im Schwimmverein, ich war schon immer egal, wenn ich Wasser sehe, ich muss reinspringen. Yeah. Meine Mutter ist künstlerische Fotografin und ihr Hauptmotiv war schon immer das Wasser. Das heißt, auch das Künstlerische war schon immer, ne, so, also.
Das da gefällt mir jetzt aber schon sehr gut, muss ich sagen. Ja.
Also, wenn ich mir die Elemente anschauen würde, unabhängig von Viva Con Agua werfen, würde ich wahrscheinlich Wasser sagen. So. Weil ich finde, das Element ist einfach ist so wichtig und liegt mir so nah und es gibt mir auch so viel.
Was gibt
da bin ich froh.
Was gibt es dir?
Ich kann es gar nicht sagen, aber es ist wie so ein Zuhause-Gefühl. Also vielleicht klingt das jetzt doof, man ist auch 9 Monate oder 10 Wochen irgendwie in dem Bauch der Mutter im Wasser aufgewachsen. Ja. Und das ist das Erste, was man im Leben kennenlernt. Ja. Aber wenn ich einmal am Tag in Wasser springen kann und mich von Wasser umhüllt fühle, dann geht es mir gut. Also es ist auch so meine Therapie, ein Bad zu haben oder baden zu gehen oder so. Das ist einfach, das ist so was ganz Körperliches bei mir.
Schön. Und lass uns noch über Kunst und Musik sprechen, weil das sind ja zwei ganz, ganz wichtige Themenbereiche in deinem Leben und ich glaube nicht, dass die es nur beruflicher Art sind, sondern das wird auch einen großen Stellenwert im privaten Leben einnehmen. Du hast schon von deiner Mutter erzählt, die Künstlerin ist. Wie wichtig oder wie bedeutungsvoll, vielleicht besser so gefragt, ist auch diese Kombination über Kunst und Musik eine Verbindung zu schaffen und sogar noch einen Mehrwert zu kreieren, der anderen Menschen hilft. Also, weil Kunst und Musik ist für mich ja so schon etwas, was so einen wahnsinnigen Mehrwert da lässt beim Einzelnen, bei Gemeinschaften, ne, uns bewegt, uns auffüllt, uns zum Nachdenken bringt. Und hier ist es aber ja so, hier ist es ja nochmal gesteigert. Also hier, also in deiner Arbeit, so verstehe ich das zumindest, ne, läuft ja all das zusammen und führt am Ende ja nochmal dazu, dass es anderen Menschen besser geht, dass geholfen wird. Wie bedeutungsvoll ist das?
Also ich habe mich in meinem Leben viel mit Kunst und Kultur und Musik auseinandergesetzt, die mit ihrem eigenen kreativen Schaffen, mit dem Kern, mit der Aussage, was sozusagen bewirkt werden soll, die da etwas verändern wollen. Und das ist für mich einfach nochmal so ne, Sprachrohr der Gesellschaft und Motto der Veränderung. Und für mich, ne, so das, was mich antreibt, ist Musik, ganz dolle Musik, Bewegung, Rhythmus. Aber auch, wenn ich so an meine Jugend denke, Musiktexte, die mich dann einfach nach vorne gebracht haben oder ganz viel in mir bewegt haben. Und ich finde einfach, das ist so ein bisschen die Heilung. Die Heilung und aber auch die Möglichkeit für Veränderung in der Gesellschaft. So dieses, dieses Wahrnehmen von Kunst, Musik und Kultur und damit sich selber reflektieren, ist glaube ich, das, was ich, ja, das ist einfach... Ich kann das gar nicht vergleichen. Ich weiß gar nicht, was es anderes gibt, irgendwie, was so viel auch bewegen kann in mir selbst. Und ich glaube auch immer wieder bei vielen anderen. Das eine ist sozusagen, wenn man damit dann auch ganz konkret was für über Wasser singt, ist es halt was ganz Konkretes. Ne? Mhm. Aber dass eigentlich der Kunst, Musik und Kulturmarkt generell sozialisiert werden soll, egal ob das dann Spenden sammelt für Wasser oder für irgendwas anderes, ist für mich nochmal ein anderes Konstrukt. Also ein anderes Konstrukt, das besagt, dass ich finde, dass Wirtschaft neu gedacht werden sollte, dass Wirtschaft zirkulärer betrachtet werden sollte, sozialer betrachtet werden sollte, Wertschöpfungsketten immer so gedacht werden sollten, dass der Anfang auch profitiert von dem Ende sozusagen. Mhm. Und da ist es egal, ob es Kunst, Musik oder Kultur ist. So, da kann man das auch auf ein Smartphone beziehen oder auf irgendwelche anderen Produkte, die wir einfach im alltäglichen Leben kaufen. Dass das Wirtschaften sozialer gemacht werden sollte. Und da bin ich natürlich froh, irgendwie ein Stück weit dann auch das in meinem Arbeitsalltag umsetzen zu dürfen. Sowohl das eine, was sich inhaltlich mit dem Thema Wasser oder auch Sanitär und Hygiene auseinandersetzt, aber eben auch diese soziale Komponente von einem Kunstverkauf, der am Ende eben auch spendet. So. Mhm.
Wenn du dir da was aussuchen könntest, also sagst der Wirtschaft ein sozialer machen, diese ganze Kette neu durchdenken, was wäre ein Bereich, wo du sagen würdest, das ist eigentlich was, das müssen wir sofort ändern, weil es das so, weil das so einfach veränderbar wäre?
Aktuell finde ich, habe ich, ja, sage ich, glaube ich, schon auch ein paar Jahre irgendwie, ist unser Verhalten, wie wir leben und welche Güter wir konsumieren von international. Mhm. Unser Essen. Mhm. Essen ist eine Katastrophe, sehe ich so. Ich hatte für die Organisation, für die ich davor gearbeitet war, war ich in Sizilien und habe nach sozialen Projekten geschaut und habe gesehen, wie dort halt wahrscheinlich von unseren normalen Lebensmittelhändlern irgendwie, wie dort das Gemüse und Obst angebaut wird und dachte so, ich bleibe nur innerhalb von Europa und das sind katastrophale Zustände. Mhm. Und wenn ich zurückschaue, zwei Generationen vor uns, wie gelebt wurde, wie viel Eigenbedarf selbst angepflanzt wurde und sowas, und natürlich auch Energie, ne? So das, das Thema, das wird jetzt wieder Thema und auch dann die Ressourcen, die dazu gehören, wie es halt viel lokaler gedacht wird. So. Und ich glaube, das ist so mit das, wo dann plötzlich diese, ja, auch Wasserthematik ja nicht nur international und in anderen Ländern ist, sondern dann auch plötzlich irgendwie vor der eigenen Haustüre ankommt.
Mhm. Was würdest du hast, ich muss nochmal kurz zurück zur Musik, weil du hast gesagt, da gab es natürlich in der Jugend Dinge, die dich bewegt haben und die, mit denen du dich auseinandergesetzt hast. Wenn du einen Song oder einen Text nennen müsstest, der eine große Rolle in deiner Jugend gespielt hat, welcher wäre das?
Boah, das kann ich überhaupt nicht sagen. Mir ist spontan irgendwas von Freundeskreis, von der Quadratur des Kreises eingefallen. Die waren halt auch immer sehr politisch engagiert, egal in welchem Song. Ich wüsste jetzt gerade nicht welcher. Aber ja,
wahrscheinlich. Aber ja, so von der Richtung hin.
Ja.
Und wenn du an die an deine Jahre für die Millantor Gallery denkst, seitdem du das jetzt machst, gab es da... Das sind ja sehr viele Musiker, also sehr viel, aber gab es da einen Moment mit einem Musikstück, mit einem Song, wo du sagen würdest, so, das ist bis heute noch total stark in Erinnerung geblieben?
Nee, da gab es echt ganz viele. Gänsehaut.
Kann man gar nicht für einen rausfischen.
Natürlich war es toll, dass damals dann auch Max Herre, dem ich auch dann in Äthiopien war, der dann auch bei der Millantor Gallery da war. Sowas ist natürlich total schön. Es gab eine Künstlerin, die ich ganz, ganz toll fand, Leila Akini, die setzt sich ganz stark mit ihrer Musik für die Rechte vor allem von schwarzen Frauen ein. Und jetzt über die Jahre hinweg habe ich auch gesehen, wie einfach ihr ja, wie sich das, ihre Karriere, wollte ich jetzt nicht sagen, aber sozusagen ihr Musikweg sich da auch weiterprägt. Und das finde ich ganz, ganz toll. Also dadurch, dass wir natürlich immer so 40 bis 50 MusikerInnen und Bands da haben, ist das einfach so unglaublich viel. Und wenn man leider ja auch dahinter ist und das alles organisiert, kriegt man auch nicht immer so viel vor der Bühne mit, muss man auch sagen.
Das vergisst man auch, wenn man stellt sich vor, du kriegst alles mit und hörst die ganze
Ich freue mich, wenn ich mich irgendwann mal immer so in irgendwo einschließen kann und so 10 Minuten Ruhe habe. Das sind dann so meine Ruhemomente.
Hat es, was ich mich noch gefragt habe, weil du ja auch, also ne, du schreibst ja Aktivistin, Creator und ich glaube, in einer Geschichte hast du auch geschrieben, du hast dich so ein bisschen als Badass Mom betitelt und du bist ja jemand, der auch sozusagen als Frau für die Themen und Dinge aufsteht. Es gibt ja einen großen Umbruch, wie Stellen mit Frauen besetzt werden, wie sehr wir Frauen in Führungspositionen finden. Welche Rolle hat das Ganze bei der diesjährigen Millantor Gallery gespielt, wenn wir an das Programm denken? Also gehst du mittlerweile in dieser Arbeit, also sowohl im Team, wenn du Stellen in deinem Team besetzt, als auch bei so einem Musikfestival hin und spielt es da eine große Rolle, wie viel Frauen du dort einbringen kannst?
Ja, also in diesem Jahr war es mir super, super wichtig, dass wir da vermehrt, ich sage jetzt mal, weiblich gelesene Personen mit auf die Bühne holen und nicht binär Transgender auch mitdenken, mitgedacht haben. ich kenne die Zahlen im Kunstbereich nicht, aber ich glaube, bei den Mural Artists waren wir bei 90-95% weiblich gelesene Frauen, Künstlerinnen. Bei den Kunstwerken dann insgesamt wahrscheinlich deutlich drunter, aber irgendwie wahrscheinlich immer noch was zwischen 70 und 80. Mhm. Und auf der Bühne haben wir es geschafft mit 65% weiblich gelesenen Musikerinnen. Mhm. Und das ist schon was, wo ich gesagt habe, klar, so, das ist total wichtig, da auch irgendwie dann irgendwie ein Pendant zu oder ein Gegenpol schon fast zu den normalen Festivals irgendwie zu schaffen, wo noch nicht mal eine 50%-Quote erreicht werden kann. So, das geht easy. Bei uns wäre es noch möglich gewesen, noch mehr. Bei uns haben leider ein paar der weiblichen, ganz tollen Künstlerinnen, Musikerinnen vorher abgesagt, aber das war dann auch wirklich so, dass die haben nach 2 Jahren Stillstand, haben sie plötzlich Bookings reinbekommen und hatten uns eigentlich schon zugesagt und mussten dann natürlich auch irgendwie auf die großen Festivals fahren. Dafür sind die dann nächstes Mal dabei, das freue ich mich jetzt schon. mir geht es aber auch nicht immer um eine Quote, sondern es geht um eine Sichtbarkeit und Sichtbarkeitmachung. Ich habe beim Kulturrat mitgemacht bei so einem MentorInnen-Programm für weibliche Führungskräfte im Bereich Kultur und Medien. Und die haben auch nochmal große, einen ganz dicken Wälzer rausgebracht, alles mit Statistik im Kultur-, Musikbereich, wie ist eigentlich Anteil von weiblichen und männlichen Künstlerinnen? Ne? Und es ist eine Katastrophe. Es ist so schlimm, es ist unterirdisch. Und da gibt es auf jeden Fall einfach noch viel zu tun. So, ganz, ganz viel zu tun.
Und spannend dann auch zu hören, dass es geht, ne? Also wenn man es nicht, so wie du gerade, ne, ja, erzählt hast, also es ist dann doch immer alles machbar.
Es ist alles machbar, auf jeden Fall.
Welche also du als Mutter, als Führungsperson, sowohl weiblich gedacht als auch männlich gedacht, welche Strukturveränderung wünschst du dir, wenn es um das Thema Arbeiten geht?
Ich wünsche mir erstens, dass wir generell mehr merken, dass wir wegkommen müssen von dem Abstempeln und von hier checken wir ein und da checken wir aus, wenn wir, egal ob man Kinder hat oder nicht Kinder hat, einfach irgendwie mehr im Flow arbeiten will. Wir haben Moon Days, habe ich eingeführt bei uns, dass Frauen auch sich Ruhezeiten nehmen können oder Personen, die menstruieren, sich Ruhe nehmen können, wenn sie ihre Regelblutung haben, sowas finde ich was total Wichtiges, einfach mehr mit dem Rhythmus zu gehen. Mehr Rituale einzuführen, mehr mit dem Rhythmus zu gehen und dass man das natürlich auch sich gegenseitig erlauben kann, finde ich total wichtig. Das heißt ja nicht, dass man plötzlich gar keine Disziplin mehr hat, sondern dass man vielleicht auch viel mehr auf sich selber hört, auf seinen eigenen Energiehaushalt hört und schaut, was gerade gebraucht wird. Ich bin manchmal in einer Stunde produktiver als an 8 Stunden, je nachdem so. Und da muss ich ja aber auch noch weiter lernen. Also ich bin da auch noch nicht da, wo ich denke, ja, ich bin voll im Flow und das passt alles total, geht nicht. Ne, so. Und da gehe ich auch regelmäßig über meine Grenzen hinaus. Und ich hoffe auch, dass ich da jetzt zumindest ein paar Sachen auch immer weitermachen kann und auch das Team mit dem Team gemeinsam formen kann, wie man dann sowas dann auch in die Arbeitswelt übersetzen kann. Ne? Ja. Es ist noch keine Blaupause, sondern da, glaube ich, darf man sich auch je nachdem, was man für Aufgaben hat und Ziele sich selber auch steckt, die mache ich auch mit einem Team gemeinsam sozusagen, dass wir schauen, was wollen wir denn erreichen und wie kann man denn da hinkommen, mehr Flow, mehr Rhythmus da mit reinzubringen.
Welche Rituale helfen dir, durch den Arbeitsalltag, durch den generellen Alltag zu gehen? Weil du hast jetzt 2-mal auch schon von Ritualen gesprochen und du hast es ja auch gesagt, als wir über dieses Thema Urlaub und so gesprochen haben, ne, dass eigentlich dieses im Alltag so kleine Rituale, kleine Auszeiten, was sind so deine Rituale?
Also ich habe angefangen mit meinem Mann, so was ganz Unromantisches zu machen, nämlich erstens unseren ganzen Haushalt und die Kinderplanung, sage ich jetzt mal schon, als so ein bisschen Projekt zu betiteln und da wirklich eine Planung hinzumachen mit Post-its und wer macht eigentlich was, wie, wo. Und es hat uns total gut getan, weil wir da auch schon Auszeiten mit eintragen, gemeinsame Essen, wichtig, ja, dass man auch da mal Zeit hat. Dann irgendwie für mich ist Sport mit der krasseste Ausgleich, egal ob das Schwimmen ist oder Oder laufen gehen oder auch mal in die Sauna gehen. Das sind für mich total wichtige Sachen, wenn ich die in einem regelmäßigen Zeitabstand mache. Gerade dann, wenn ich denke, ich habe voll viel Energie und ich will voll viel machen, ist ja das trotzdem total wichtig, sich gleich wieder Ruhepausen zu nehmen. Das sind, glaube ich, so die darüberliegenden Sachen und Strukturen und Rituale, die da total wichtig sind. Ich finde regelmäßig Essen mit der Familie was total Bereicherndes, aber auch regelmäßig für sich selbst Zeit zu nehmen, auch was total Wichtiges. Und bei mir ist schon der Morgen und der Abend so am wichtigsten. So. Da entscheide ich, wie strategisch ich arbeite, wie sehr ich nur auf Dinge und E-Mails und Anrufe reagiere oder wie aktiv ich arbeite, indem ich sage, nö, ich blocke jetzt mal heute Morgen 2 Stunden meinen E-Mail-Eingang, mache mein Handy auf lautlos, weil ich will hier strategisch mal an etwas arbeiten und nehme mir jetzt die Zeit so. Und ja, das schaffe ich eigentlich nur, wenn ich mich immer regelmäßig hinsetze und sortiere. So, bevor wir jetzt gesprochen haben, heute habe ich das wieder gemacht, dass ich mir halt eine Dreiviertelstunde Zeit genommen habe, um die Woche einmal durchzusortieren und zu sagen, wo nehme ich mir wie Zeit und was ist jetzt wichtig irgendwie und was kann vielleicht auch auf nächste Woche geschoben werden, sodass ich diese Woche nochmal ein bisschen Zeit habe, um strategischer ranzugehen.
Super. Und das funktioniert auch, wenn du diese Fenster setzt, also wo du zum Beispiel sagst, ne, jetzt habe ich 1 Stunde, da mache ich wirklich nur E-Mails, aber dann sind sie auch aus und dann habe ich irgendwie 2-3 Stunden, wo ich konzentriert an einer Sache arbeite.
Ja, also ich habe Familienzeit in meinem Terminkalender und ich habe Strategiezeit in meinem Terminkalender. Super. Und ich werde jetzt auch immer mehr noch Sauna und alle Sachen auch da eintragen, weil mir und mein Mann und mein Team sozusagen hilft, genau das auch zu wissen. So, hey, da bin ich nicht verfügbar. Und dann ist ja auch logisch, die braucht jetzt auch mal ihre Auszeit oder hat irgendwie was anderes. Und genauso kann ich natürlich viel mehr im Vorfeld mit Freundinnen oder so mich mal verabreden und sagen, komm, wir machen einmal im Monat einen Saunaabend oder so. Und das ist aber schon gesetzt. Und mein Mann fängt nicht an, da plötzlich auf ein Konzert gehen zu wollen. Und ich habe dann doch die Kinder so. Ne?
Ja. Also, ja, ja, super. Das wurde auch schon, ich bin da jetzt nochmal hängen geblieben, weil es auch schon hier im Podcast mal empfohlen wurde von einer Dame, die sich sehr im Bereich Self-Care so auch ne, platziert und damit auseinandergesetzt hat und die auch diesen Punkt, also Self-Care oder Family-Time, da ganz klar sagt, so das muss ein Punkt im Kalender sein, den wir immer wieder so eintragen.
Ja, weil ich, also mein Ding ist echt dieses, wie aktiv arbeite ich oder wann reagiere ich nur noch? Und ich reagiere, wenn es nicht geplant ist. So. Und natürlich, ne, das klingt nach so einem Widerspruch. Ich rede von Flow und wie können wir mehr im Flow sein? Und jetzt erzähle ich was von Terminblocken und so weiter. Aber ich, also mir gibt, wenn man Grundstrukturen hat und Grundauszeiten, es mehr Zeit im Flow zu sein und sich dann auch mal rauszunehmen oder auch mal die Dinge heute abzusagen, wenn ich weiß, naja, der Rest steht alles schon, ist irgendwie schon festgeschrieben so. Und für
ich
mich.
Ich glaube auch, ich glaube nicht, dass ich das, ich glaube, das widerspricht sich sogar gar nicht, weil ich glaube auch dieses in den Flow kommen braucht ja auch, dass man diese Zeiten hat, wo man runterfährt und manchmal ergibt sich ja so, genau in so einem Timeframe dann auch so ein Flow-Moment, den man dann später wieder nutzen kann. Also ich kenne es bei mir, wenn ich irgendwie auf die Yogamatte gehe, da weiß ich danach, kann ich eigentlich immer noch mal eine halbe Stunde irgendwelche Sachen so runternotieren, weil ich dann in so einen ne, Prozess reinkomme. So, also deshalb finde ich, widerspricht sich das gar nicht. Okay, die letzten 3 Fragen. Was würdest du sagen, wovon haben wir zu viel?
Wir haben von allem zu viel, aber wir passen nicht drauf auf. und zu vielen Leuten, die irgendwie das Rad neu erfinden wollen. Ich glaube, es gibt schon fast alles und es gibt für fast jede Herausforderung auf der Welt schon echt 10.000 Lösungsansätze irgendwie und ich halte nicht mehr so viel davon, dass jetzt die Idee um die Ecke kommt und das löst alles.
Also zu viel generell an Überangebot und zu viele Menschen, die noch mit irgendwelchen Ideen und Masterlösungen um die Ecke kommen. Was glaubst du, wovon brauchen wir mehr?
Mehr Mut, mehr Mut, die Stimme zu erheben, mehr Mut, zu sich selber zu stehen, authentisch zu sein, zu sagen, nee, ich mache jetzt nicht den Job, sondern ich will jetzt mal was mit meinen Händen machen oder so. Also mehr Mut, den Menschen so auf sich selber zu hören und so ihre eigene Wahrheit zu leben und ihr eigenes Potenzial zu entfalten.
Schön. Und du hast ja am Anfang gesagt, es gab eine Zeit lang etwas, was dich so ein bisschen geblockt hat, ne? Was dieses Aktivistische betraf. Und das hat sich ja aufgelöst. Das hat ja auch, also vielleicht kannst du da nochmal, wie bist du das losgeworden und wie viel Mut hat das erfordert?
Also ich glaube, es hat echt Jahre gebraucht, bis ich da wieder gemerkt habe, so ich darf. Oder es ist wichtig. Oder es ist gut, eine Meinung zu haben. Es ist gut, da wieder reinzugehen. So. Ja, ich kann, das ist total schwer. Ich glaube, wahrscheinlich bin ich immer noch im Prozess dabei. So. Das kann ich vielleicht in 10 oder 15 Jahren irgendwann mal sagen. So. Aber ich glaube, ich lerne fast jeden Tag etwas, wo ich nochmal authentischer sein kann oder mutiger sein kann oder über mich selber rauswachsen kann und nicht nur auf die Reflexion von außen irgendwie höher und ja. Ja.
Was würdest du sagen, was sollen die Leute wahrnehmen oder mitnehmen, wenn sie ein Gespräch mit dir geführt haben?
Oh Gott, keine Ahnung. Vielleicht gibt es manchmal ein, zwei Ideen von mir oder Sachen oder auch Prozesse und Strukturen, die vielleicht total interessant sind und unterstützen können in dem Alltag so. Was mir wichtig ist, und ich will da jetzt, ich lebe das Leben nicht nur, damit ich das bin so, aber ich weiß, dass es nicht oft weiblich gelesene Führungspersonen gibt, die in Teilzeit eine Geschäftsführerin sind mit 2 Kindern und trotzdem irgendwie ihr Leben noch nicht verloren haben. So, also so, ich glaube, das ist das, wo ich Vorbild sein will und kann. Und hoffe, dass ich es manchmal sein kann. Ja. Und wenn nicht, dann halt nicht. Dann mache ich es einfach nur, weil ich so leben will.
Super. Was abschließend ein, was würdest du den Lesern empfehlen als Buchtipp? Was war deine letzte Lektüre, wo du sagen würdest, das hat dich sehr inspiriert oder sehr bewegt?
Boah, jetzt kenne ich den Buchtitel gerade nicht mehr. Against White Feminism. Habe ich angefangen zu lesen.
Wurde auch schon empfohlen. Du bist jetzt die zweite.
Ja. Ja. Die Autorin gerade vergessen, aber ja, das ist auf jeden Fall, kann ich sehr empfehlen.
Klasse, vielen Dank. Agnes, das war ganz, ganz toll. Ich danke dir vielmals, dass du da warst und dass du dir die Zeit genommen hast und dass wir sprechen durften.
Ich habe mich auch wirklich ganz, ganz toll gefreut. Ich habe selber mal wieder viel gelernt auch, weil deine Fragen und die Themen waren so unterschiedlich, dass auch ich wieder neue Brücken geschlagen habe. Das ist total spannend.
Ja. Toll, das freut mich sehr. Ich habe noch einen Wunsch. Weißt du, was ich gerne machen würde? Ich würde, wenn du da Bock drauf hast, glaube ich, gerne noch im Nachklapp zu diesem Gespräch so ein bisschen eine Playlist zusammenstellen mit deinen 10 oder 12, ganz egal, Lieblingsliedern. Hast du da Lust zu?
Klar,
kann ich machen. Das würde ich total gerne machen. Also wenn du Bock hast, mir die Titel zu schicken, dann würde ich total gerne eine Playlist dazu erstellen.
Spotify, oder?
Ja, genau. Wir erstellen die auch, du müsstest uns das einfach nur schicken und ich glaube, das könnte nochmal total schön sein, wenn man das Gespräch gehört hat, dass man danach nochmal so ein bisschen die passende Musik dazu hört.
Ja, das kriege ich hin. Habe ich.
Cool. Agnes, vielen Dank. Vielen Dank.
Vielen Dank fürs Dabeisein und wie immer vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Freude wie wir an dieser tollen Folge mit Agnes Fritz und mit dieser tollen Frau und Mutter, die uns einen Einblick in ihre Arbeit und in ihr Leben gegeben hat. Wir sagen vielen, vielen Dank. Wir hoffen, es ergeben sich nochmal weitere Anknüpfungspunkte in unserer gemeinsamen Arbeit. Darüber würden wir uns sehr freuen. Und wir freuen uns natürlich wie immer, wenn ihr die Folge weiterempfehlt, wenn ihr bei Viva Con Aqua Arts vorbeischaut, wenn ihr bei Viva Con Aqua vorbeischaut. Was machen die? Wie könnt ihr unterstützen? Wie könnt ihr aktiv werden? und natürlich, wenn ihr 2023 einfach bei der Millantor Gallery dabei seid. Alles, alles Liebe und bis bald, eure Simone. Thank you.